und herzlich willkommen zur Nummer 20 von Diskothesen, einer kleinen Jubiläumsfolge.
Hup, hup, yes, sir, I can boogie. Ich hab voll den Ohrwurm einfach.
Björn, Carina, wie geht's euch? Seid ihr hyped? Ich finde, es ist so ein bisschen übertrieben, eigentlich die 20. Folge groß zu feiern, weil fünf später kommt ja eigentlich das größere Jubiläum mit der 25. Aber ich habe mir einen kleinen Piccolo eingekauft, eben beim Späti.
Jedes Jubiläum, das jetzt kommt, ist größer als die 20. Einfach aufgrund der Nummern.
Und wir nehmen uns jedes einzelne Jubiläum zum Anlass, einen kleinen Piccolo zu trinken. Das ist doch was.
Ja, genau.
Warum denn nicht? Wieder.
Ich mache hier gerade so ein paar Soundeffekte. Hört man das, die Kohlensäure vom Sekt? Sehr gut.
Es blubbert.
Fionn hat vorhin im Vorgespräch schon seine ASMR-Voice ausgepackt. Deswegen mache ich jetzt hier noch ein bisschen Soundeffekte. Gut, Prost, meine Lieben, mit Prost. Tee, Mate, Sekt oder was auch immer ihr habt.
Ja, Tee.
Ich habe Mio Mate, Prost.
Zur 25 hole ich mir dann halt nicht das Piccolöchen, sondern die große Flasche.
Die Magnum-Flasche.
Ich dachte jetzt eher an die 1,5 Liter Flasche Rotkäppchen, aber um hier nochmal einen Markennamen zu droppen.
Rotkäppchen sponsert uns. Ich trinke auch voll gerne Rotkäppchen, aber eigentlich auch jeden Sekt. Also schickt einfach rum.
Aber Rotkäppchen ist schon einer der besten. Ja. Ich mach auch Insi-Story, wenn ich jetzt Rotkäppchen-Sekt zugeschickt bekomme.
Ihr seid ja ekelhaft.
Gut, Freunde, die Nummer 20 hat eigentlich auch ein ultimatives Disco-Thesen-Thema. Ein Thema, das wir nicht nur im Namen tragen, sondern das uns auch seit der ersten Folge immer wieder begleitet hat. Nämlich die Disco-Musik der 70er Jahre und ihren großen Einfluss auf Popmusik seither und bis heute und gerade heute. Ich glaube, viele Menschen denken, wenn sie den Begriff Disco hören, wahrscheinlich an Spiegelkugeln und Saturday Night Fever. Oder noch schlimmer, irgendwie an die Perücke und die Schlaghose, die man zu Hause hat, für den Fall, dass man auf eine Bad-Taste-Motto-Party eingeladen wird. Aber Disco ist sehr viel mehr als das und auch sehr viel bedeutender und einflussreicher als das. Und deshalb hat Carina zunächst mal einen Einspieler vorbereitet. Ich glaube, so den ersten historiografischen Einspieler der Disco-Thesen-Geschichte eigentlich. Disco-Thesen bildet. Also hier ist Carina über die Geschichte des Phänomens Disco.
Der Begriff Disco existiert offiziell seit 1974, quasi als Kurzwort für die damals neue Diskothekenkultur und die dort von DJs gespielte Musik. Vorzugsweise mit 4/4-Takt, 4 in Streichern und auf 120 Beats per Minute. Knapp 6 Jahre lang soll Disco als Popphänomen alles bestimmen, bevor der Trend Ende der 70er zunehmend den Hass auf sich zieht. Doch wie entstand Disco eigentlich? Während die 60er zutiefst politisch sind, steigt Anfang der 70er mit dem Vietnamkrieg und der Watergate-Affäre die gesellschaftliche Frustration. Und mit ihr der Wunsch nach Eskapismus. Parallel dazu öffnen in den USA und Westeuropa die ersten Diskotheken, vor allem in New York. Als 1969 nach den Stonewall Riots das Tanzverbot für gleichgeschlechtliche Paare aufgehoben wird, schießen in der Stadt die Clubs und Bars aus dem Boden, in einer immer noch homophoben und rassistischen Gesellschaft. Die Diskotheken bieten in diesem Sinne vor allem denjenigen Zuflucht, die gesellschaftlich diskriminiert werden. Darunter Schwarzen, LateinamerikanerInnen, Homosexuellen, Transgender-People und Frauen. Gerade in den dunklen Räumen von New Yorker Underground-Clubs wie The Loft in Manhattan oder später The Gallery in Soho wird nicht nur gefeiert, sondern auch die sexuelle Befreiung vorangetrieben, die in der dazugehörigen Musik ihre Beschleunigung findet. Die Wurzeln dieser Musik liegen im schwarzen Amerika, in einer Mischung aus Funk, lateinamerikanischer Musik und dem Soul unter Stil Philly Sound. Zum ersten Heavy Rotation Hit der DJs wird 72 ein Song von Manu Dibango aus Kamerun, genau genommen eine Section aus seinem Song Soul Makusa. Disco nennt das damals natürlich noch niemand. 74 wird das Phänomen dann dennoch außerhalb des Undergrounds bekannt, denn das New York Magazine berichtet und bezeichnet das, was in den Clubs gespielt wird, erstmals als Disco, woraufhin Billboard die Disco-Charts einführt. Und auch in Europa greift der Sound zunehmend. Hier unter dem Begriff Eurodisco. Beispielsweise in Italien, wo später die Italo-Disco entstehen soll. Oder in Frankreich durch Innovatoren wie Soron. Vor allem aber in Deutschland durch den Produzenten Giorgio Moroder. Mastermind hinter dem sogenannten neuen Munich-Sound. Zusammen mit Donna Summer nimmt er 1975 den ersten Disco-Welthit Love to Love You Baby auf. Und Donna Summer wird zur ersten Disco-Ikone, gefolgt von Acts wie beispielsweise Thelma Houston, Chic oder Sister Sledge. Befeuert wird das Interesse an Disco vor allem durch den neuen Club Studio 54, der im April 1977 seine Türen in Manhattan öffnet und mit seinem hohen Staraufkommen und wilden Nächten zum angesagtesten Club der Welt wird, mit enormem Einfluss auf das hippe Image von Disco. Für die Record Companies ist das ein klares Zeichen. Disco lässt sich mit dem richtigen Rezept in der Hip-Manufaktur in den Mainstream tragen und verkaufen. So wird der Sound immer mehr zum Dauerbegleiter in Radio- und Chartshows mit Hits wie Daddy Cool von Bonnie M. oder YMCA von den Village People. 1977 erscheint ebenfalls der Kino-Hit Saturday Night Fever, der vom Leben der jungen Menschen in der New Yorker Disco-Szene erzählen soll. Die Hauptrolle spielt mit John Travolta allerdings ein privilegierter weißer Mann. Und während die Bee Gees mit ihrer dazugehörigen Filmmusik den Chart-Erfolg schlechthin feiern, bringen auch immer mehr etablierte Rock-Artists ihren Disco-Racket heraus. Spätestens mit ABBAs Gimme Gimme A Man After Midnight wird 1979 Disco auf der ganzen Welt gespielt. Nur allzu oft allerdings verkommt Disco dabei auch zu einer musikalischen Floskel. Und je mehr Disco gespielt wird und je kommerzieller das Ganze wird, desto mehr steht Disco auch in der öffentlichen Kritik. Nicht etwa, weil weiße Acts sich an einem Trend bedienen, sondern weil Disco zunehmend als flach angesehen wird. Den Höhepunkt findet diese Kritik in einer Bewegung namens Disco Sucks. Ein ehemaliger Radiosprecher, der aufgrund der Umstellung der Station von Rock zu Disco gefeuert wird, ruft am 12. Juli 1979 bei einem Baseballspiel in Chicago zur Disco Demolition Night auf, bei der Disco-Platten verbrannt und gesprengt werden. Disco setzt sich Anfang der 80er Jahre natürlich trotzdem fort und findet neue Formen, rückblickend unter dem Begriff Post-Disco, oft angereichert mit Synth-Pop-Elementen. Die goldene Ära, wenn man es als solches bezeichnen möchte, hat Disco hier aber bereits hinter sich. Das einst subversive Statement der in den Clubs entstandenen Subkulturen ist bis dahin in weiten Teilen vergessen.
Yes, sir. I can boogie. Fly, Robin, fly. Disco, einfach großartige Musik. Deswegen, die Vorbereitung war eine Wonne. Danke, Carina, übrigens, für diesen wunderschönen Einspieler. Ich glaube, wir sind wieder auf Sendung. Auf Sendung auch. Mattes ist sowieso auf Sendung mit seinem Sekt. Auf Sektung. Ja.
Wir müssen ein bisschen gucken, glaube ich, heute im Laufe der Diskussion, was wir so genau unter Disco verstehen. Carina hat ja auch schon angedeutet, dass das ein relativ weiter Begriff ist, weil er ursprünglich mal nicht mehr bedeutet hat als Diskothekmusik, Clubmusik. Wenn ihr beide musikalisch ein paar Elemente benennen müsstet, an denen ihr wiedererkennt, an einem heutigen Song oder auch an einem alten Song, der euch in die Playlist reingespült wird, das ist ein Disco-Song. Könnt ihr das festmachen?
Also im engeren Sinne, wenn man jetzt von dieser 70er-Jahre-Musik spricht, spricht man ja immer von diesen Four-to-the-Floor-Beats, also Uts, Uts, Uts und Streicher und es ist sehr rhythmisch und meistens dann so poppige Hooks und das ist alles immer sehr glitzernd. Und es ist vor allen Dingen ganz wichtig, es ist tanzbar und hat deswegen immer so 120, 150 BPM. Ja, im Großen und Ganzen ist es das eigentlich. Es orientiert sich, wie Carina ja schon im Einspieler gesagt hat, sehr stark an dem Philly Soul. Und ja, man könnte sagen, sehr harmlose, weiche Musik, die keinem so richtig wehtut. Und wenn du jetzt heute nach Disco-Elementen suchst, brauchst du eigentlich gar nicht so großartig zu diggen. So, ich habe das Gefühl, dass jeder zweite Song irgendwie immer noch Disco-Elemente trägt.
Ja, aber ist ja die Frage, wie eng man das dann fasst, ne? Also ich glaube, es gibt Momente, wo ich sehe, dass Leute schreiben, hier Disco-Einflüsse in diesem Justin Timberlake-Song und das geht jetzt eigentlich eher irgendwie um Tanzbarkeit und Groove und gute Laune, als darum, dass man zum Beispiel das Gitarrenspiel vielleicht auch wiedererkennt. Das finde ich noch ein Punkt, den ich anfügen würde. Carina hat ja Chic schon erwähnt in ihrem Einspieler. Wenn man irgendeinen Chic-Song hört, wie Nile Rodgers da Gitarre spielt und so mit abgestoppten und betonten Schlägen relativ arbeitet, das zum Beispiel findet man auch
Freak out!
Freak out! Le Freak, c'est chic. Genau, also das.
Wir brauchen gar keine Musik hier drin, das ist echt GEMA-mäßig auch gut. Wir singen es einfach.
Ich glaube, das ist aber GEMA-mäßig auch nicht unbedenklich, wenn wir singen. Auf jeden Fall, ich finde den.
Das ist noch Zitatrecht, das ist noch okay. Ich glaube, dass das neben diesem charakteristischen Four-to-the-Floor-Beat, der gerade momentan so überall genutzt wird, ist, glaube ich, was den damaligen Disco angeht, auch sehr wichtig nochmal zu sagen, dass glaube ich, in noch vielen Fällen sehr produzentenlastige Musik ist. Also wo es sehr viel um Produzent im Studio geht und eine Stimme und jetzt vielleicht weniger irgendwie inhaltliche Diskurse, was nochmal auf diese Tanzbarkeit anspielt. Aber es ist eine sehr produzierte Musik.
Ja, genau. Also ich wollte noch hinzufügen, dass wenn man von Disco-Einflüssen spricht, ja auch immer sehr schnell in so eine Falle tappt, dass man an diese Disco-Klischees ja denkt. Und was ja Mattes auch gerade schon gesagt hat, hier mit Nile Rodgers, der ja ein sehr signifikantes Gitarrenspiel hatte, das hat ja weitaus mehr Leute beeinflusst in ihrer Wahrnehmung, wie sie Musik hören und machen, als nur so ein paar Menschen, die sich vor eine Beatmaschine gesetzt haben. Also das ist halt irgendwie, deswegen ist es schwierig, da irgendwie jetzt was einzugrenzen, wenn man über Disco spricht und das mit heutiger Musik vergleicht, finde ich.
Mhm, aber das hilft ja schon mal zu unterscheiden. Also ich finde zum Beispiel, wenn man an die Beatmaschine denkt, es gab um 2012, 13 oder so ja so ein paar Popstars wie Bruno Mars oder Robin Thicke und Justin Timberlake teilweise, die so ein bisschen zu handgemachter, so Funk-Soul beeinflusster Popmusik gemacht sind.
Was redest du? Was ist das für ein Alt-Rocker-Terminus, Digga? Wieso? Hast du dein Disco-Sax-T-Shirt an?
Sagen wir die so ein bisschen weg zu so nach Instrumenten und irgendwie nach was Organischem Klingendem, so Funk und Soul irgendwie zurück sind. Und da hat man dann auch immer wieder gelesen, das sei jetzt das Disco-Revival. Und weil Mifion richtig sagt, dass möglicherweise auch von denselben Sachen beeinflusst ist, kann man das auch nicht so ganz irgendwie widerlegen. Aber es unterscheidet sich von dem Beatmaschinen-Disco wiederum ein bisschen.
Ja, was ja auch, muss man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Giorgio Moroder nimmt mit Donna Summer, dieser I Feel Love Track auf diesem Bad Girls Album, das war ja auch das erste Mal, dass jetzt neben so Bands wie Kraftwerk oder so auch wirklich extremer Synthesizer-Einsatz einfach in dem Song dominierend war. Und das hat, wenn man so möchte, auch ein bisschen den Weg geebnet für weitere elektronische wie Synthpop und so. Mhm. Also eigentlich gar nicht so zu unterschätzen. Oder auch was dann später noch entstanden ist, Italo-Disco, was dann auch wieder mehr Funk noch war. Also
ja, oder die ganze Chicago House-Sache natürlich.
Genau, ja.
Ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt reingehen wollen, aber das ist, also was wir ja schon festgestellt haben, ist, dass es halt sehr rhythmisch ist und irgendwo auch so ein bisschen das aufgreift, was später dann der Loop wird. Also da kommen ja noch so ein paar andere Sachen rein, so. Also Hip-Hop kommt ja auch aus dem Disco so und so weiter. Also der erste Rap überhaupt ist ja auch auf dem Disco-Song gewesen. Ich rede jetzt nicht von Rapper's Delight, ich rede von der Fatback Band. Da ist nämlich der erste Rap drauf gewesen, aber der erste Rap-Song war auch ein Disco-samplender Song, nämlich Rapper's Delight, aber das wisst ihr ja. Was ich aber sagen wollte, ist, was Mattes gerade sagte, von wegen handgemachter Musik. Also ja, Disco ist produziert und ebnet den Weg für programmierte Musik auf jeden Fall. Das stimmt, aber auch da ist es dann wieder schwierig, das so zu unterscheiden zu handgemachter Musik, weil auch Funkbands wie Sly and the Family Stone vorher schon mit Loops und repetitiven Elementen gearbeitet haben und das auch maschinell im Studio hergestellt haben. Deswegen kann man auch da eigentlich schon von einem programmierten Element sprechen. Und deswegen diese Unterscheidung zwischen programmiert und handgemacht ist eigentlich schon 1974 von gestern gewesen.
Voll, gebe ich dir absolut recht. Vor allem, weil mit dieser Unterscheidung oft ja irgendwie noch so eine Hierarchie mitschwingt oder so. Ja, wahrscheinlich ist es eher vielleicht eine handgemachte Ästhetik oder so, ne? Oder halt eine Ästhetik, die an Instrumente erinnert, dass da trotzdem jemand noch mit dem Computer drin rumgeschnipselt hat. Irgendwie, who cares? Ja. Dann lasst uns doch mal überlegen, seit wann wir festgestellt haben, also ich habe schon erwähnt, es war eigentlich schon in der ersten und zweiten Episode des Podcasts der Fall, aber um das mal noch so ein bisschen aufzuwärmen, wann ist uns aufgefallen, dass vielleicht vermehrt Disco-Einflüsse wieder in der aktuellen Popmusik auftauchen? Carina?
Ich habe so ein bisschen, wenn wir jetzt von den letzten paar Monaten, Jahren ausgehen, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass 2018 und 2019 so die ersten Vorläufer sind. 2018 war irgendwie so ein Song, der sehr disco-lastig und erfolgreich war, von Mitski, Nobody oder auch Kacey Musgraves, die hat so Country und Disco zusammen auf einmal auf High Horse das miteinander verbunden. Robin hat auch in die Richtung auf einmal viel gemacht und insgesamt einfach in der Dance-Music von DJ Kotze bis Peggy Goo. War da einiges. 2019 dann auch von Kevin Harris und Sam Smith, Promises und Mark Ronson, der ja auch schon viel im Funk gemacht hat, hat da dann auch irgendwie ein Disco-inspiriertes Album gemacht. Da habe ich das Gefühl, das waren da aber noch so einzelne Projekte, einzelne Songs auf Alben, die ansonsten nicht konsequent Disco sein wollen. Und seit ja, Anfang des Jahres explodiert das Ganze. Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr nur so kleine Phänomene mal sind, wie es auch schon in den vergangenen, seit 2000 eigentlich immer mal aufploppt, sondern dass es jetzt so in jeder Ecke des Mainstreams gerade ist.
Ich hatte auch das Mark Ronson-Album vor allen Dingen im Kopf. Das hatte ja auch so ein gebrochenes Disco-Kugel-Herz auf dem Cover. Und ich meine mich zu erinnern, dass er das auch als seine Verneigung vor der Disco-Ära betitelt hat. Also es war schon Ansage, dass das so klingt, wie es klingt. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ihr redet ja beide schon seit der ersten Folge immer vom Disco-Revival. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass ich da meistens nicht so viel zu sage, weil ich halt nicht finde, dass Disco jemals weg war einfach. Also Disco ist irgendwie immer da gewesen und verschwindet auch nicht.
Ja, das ist richtig. Die Frage ist halt, ob es eine neue Qualität hat, würde ich sagen. Aber ich würde vielleicht, um die Frage zu beantworten, jetzt ohne, dass das zu viel Name-Dropping wird hoffentlich, aber Karin hat schon erwähnt, es gab seit der Jahrtausendwende ungefähr immer wieder mal so kleine Momente, wo Disco-Sounds relativ wichtig waren. Also eigentlich zweimal Daft Punk, 2001 Daft Punk und dann Get Lucky Daft Punk. Kylie Minogue kann man vielleicht erwähnen.
Ja, ich habe noch ein bisschen weiter gedacht. Also diese Ad-Banger-Phase ist definitiv wichtig, aber man muss ja auch so Ende der 90er hast du ja noch so Moose T, Tom Jones und Sexbomb zum Beispiel oder Horny.
Eine Sache vielleicht noch, letztes Name-Dropping. Ich glaube, Madonna ist ja auch sehr entscheidend, nochmal mit dem 2000-Überhang ab, wo sie explizit den ABBA-Song Gimme, Gimme, Gimme als Sample verwendet. Jo. Das war alle, und da ist ja auch so ein Riesen, das Cover ist auch sehr disco-mäßig. Also das war auch eine Hommage daran.
Ja, wobei das für Confessions on a Dancefloor für Madonna ja nicht so gut funktioniert hat. Also es war ja schon so ein Moment, wo man eher gesagt hat, oh, ist Madonna vielleicht nicht mehr die Trendsetterin und nicht mehr so ganz am Puls der Zeit, wie sie das war. Und zu den,
das wäre jetzt nochmal was für eine Folge, wo ich Alben verteidige. Ich finde das Album sehr gut.
Die Qualität des Albums will ich damit gar nichts sagen. Und ich finde nochmal ein entscheidender Unterschied ist, so die ganze Daft Punk und French House Phase hat ja eher tatsächlich Clubmusik beeinflusst, die vereinzelt, also klar, One More Time war Uncharted und dann gibt's noch so Sachen wie Call on Me von Eric Prydz, der auch ein Charted war. Aber heute sind das ja wirklich die großen Mainstream-Popstars mit Popstar-Personas, die diesen Sound machen, was irgendwie ein Unterschied ist, finde ich, zu dem French House und Swedish House Mafia.
Ja, stimmt, weil es hast du sehr gut beobachtet. Der Unterschied ist, glaube ich, auch einfach, dass es personenbezogen ist, weil ich bei Disco im Ursprung auch dadurch, dass es so Fabrikmusik ist und eben so Giorgio Moroder oder Frank Farian oder wie heißt der andere Typ da, Michael Kunze, dass die im Prinzip so ein bisschen die Songschreiber waren, hat es auch so ein bisschen so zu so einer Retortenmusik gemacht und jetzt ist es eher so, dass Leute diesen Stil aufgreifen und ihm quasi eine Persönlichkeit verleihen.
Also. Ja, und es gab irgendwie im März wahrscheinlich, also auch ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir das im Podcast das erste Mal erwähnt haben, halt so ein Aha-Moment, wo man das auch öfter mal irgendwie im Reddit Popheads oder bei Billboard oder so lesen konnte, dass es einen kleinen Disco-Boom gibt, weil dann halt Blinding Lights von The Weeknd, Don't Start Now von Dua Lipa und Say So von Doja Cat in relativ kurzer Zeit so riesen Dinger waren. Und inzwischen könnte man halt noch zig andere nennen. Miley haben wir schon im Podcast gehabt mit Midnight Sky. Der erste englischsprachige Song von BTS, um mal kurz wieder K-Pop einzubringen, Dynamite, erinnert mich sehr so an den 2001 Daft Punk Sound und noch viele, viele weitere Beispiele, ja.
K-Pop ernährt sich tatsächlich dem Ganzen jetzt an, weil sich dadurch einfach der amerikanische Markt gerade noch viel mehr und der europäische erschließen lässt, weil dieser Disco-Beat hier so angesagt ist, machen das gerade sehr viele im K-Pop. Das nur als Randnotiz.
Ja, deswegen finde ich im Vergleich zu den Beispielen, die wir vorher erwähnt haben, dass es 2020 schon allein von der Quantität her und irgendwie insofern, dass es wirklich die großen Namen sind, also Miley, auch auf dem Selena Gomez-Album und auf dem Katy Perry-Album waren ja irgendwie Disco-Einflüsse drauf und so. Lady Gaga nicht zu vergessen, Kylie Minogue veröffentlicht ein Album in ein paar Wochen, das Disco heißt. Sogar bei Ava Max habe ich irgendwie eine Disco-Nummer gehört neulich. Also es ist schon so das Gefühl, dass eigentlich ein Mainstream-Popstar 2020 keinen Release veröffentlicht, ohne sich zumindest mal am Disco-Sound zu versuchen, irgendwie auf einem Track. Deswegen habe ich schon das Gefühl, das ist eine neue Qualität. Und auch wenn du sagst, der Disco-Sound war nie so richtig weg, deswegen ist es irgendwie interessant genug, um dem eine Podcast-Episode zu widmen. Ich habe das Gefühl, es hat schon 2020 eine besondere Qualität. Und vielleicht wird man mal sagen, so The Sound of 2020 oder The Sound of Corona Times oder so, war der Neo-Disco-Pop.
Ich finde halt, ein wesentlicher Bestandteil von Disco ist halt Tanzen. Und ich weiß nicht, ob man sagt, dass Disco der Sound der Corona-Krise war, weil die Rave-Kultur einfach am Boden ist gerade, weil Großveranstaltungen nicht stattfinden können. Und ein wesentliches Merkmal von Disco ist ja auch irgendwie, dass sie halt maschinell produziert ist oder zumindest so ausgelegt, gemixt ist, dass sie auf einer großen Anlage stattfindet und eben auf Großveranstaltungen gleich transparent ist wie zu Hause auf dem Kopfhörer. Und das ist definitiv gerade nicht möglich. Also das Berghain ist gerade ein Museum. Deswegen weiß ich nicht, ob man sagen kann, ob Disco jetzt der Sound der Corona-Krise ist, weil zu Hause sitze ich nicht hier und stehe und tanze.
Das stimmt, aber es soll dir was suggerieren, glaube ich, von Freiheit, so als dieses Eskapismus-Ding, was ich auch schon mal in der Dua Lipa-Folge angesprochen habe und was ja auch ein bisschen im Einspieler schon durchschimmerte, dass ein bisschen suggeriert werden soll, ihr könnt euch davon jetzt mal völlig frei denken, jetzt mal Spaß haben, nicht an diese ganze Krise denken, was sonst auch in der Welt abgeht. Und wir machen jetzt einfach was, was Fun macht einfach. Und dafür steht dieser Sound, dass das damit angeboten werden soll. So ein bisschen eine Illusion von, ach, vielleicht können wir bald wieder. Oder dann ansonsten machen wir uns jetzt zu Hause eine gute Zeit.
Voll, davon haben wir auch in der Dua Lipa-Folge schon fleißig philosophiert, vom Tanzen in Krisenzeiten oder davon, dass das dann eben ein Substitut ist vielleicht dafür oder Eskapismus, wie Carina sagt, weil man nicht in den Club gehen kann und weil man vielleicht ein bisschen gute Laune braucht. Und Fionn, du tanzt zwar vielleicht nicht zu Hause, aber ich habe einen
schon,
Begriff,
aber nicht Disco.
Ich habe einen Begriff, der verdeutlicht, dass das ganz viele Menschen tun, nämlich TikTok. Und zufälligerweise sind die Songs, die wir jetzt schon erwähnt haben, also Don't Start Now und Blinding Lights, aber vor allem Say So von Doja Cat, halt auf TikTok riesig gewesen. Und TikTok hat auch einen großen Einfluss darauf gehabt, dass die Songs popkulturell so relevant waren, denke ich, oder so hoch gechartet sind. Diese Macht hat diese App ja oder die Community dort. Und was die Leute dort machen, ist mit relativ einfachem Interface dann zu Sounds tanzen und Tanzcontent erstellen.
Ich habe tatsächlich gedacht, dass TikTok im Grunde genommen Disco als App ist. Du hast halt diese Tanzbarkeit, du hast diese Unmittelbarkeit, du hast auch irgendwo versteckte Sexualisierung irgendwie. Also du kannst dich halt sexy bewegen oder wie auch immer. So ist auch irgendwie so ein bisschen Leichtigkeit. Und ganz wichtig ist es halt auch wieder, das Medium steht im Vordergrund. Wie beim Disco, der Beat, ist es hier das Video und nicht die Person, die es produziert. Also es ist nicht personenbezogen. Deswegen ist ja auch so, also TikTok-Fame ist ja nichts wert in dem Sinne. Es gibt keine richtigen TikTok-Stars, wo du, also gibt's schon, aber es ist halt nicht so bezeichnend für diese App, dass du halt, du gehst nicht auf ein bestimmtes Profil, weil du da den tollen Content kriegst, sondern du rufst die App auf und dir wird irgendwas angespült.
Ja, das stimmt. Also wobei sich inzwischen ja schon Stars herausbilden und TikTok, habe ich jetzt irgendwie gehört, auch anfängt jetzt seine Creator zu bezahlen. Aber grundsätzlich, so wie der Feed funktioniert, gebe ich dir recht, ist das erstmal so. Das ist ja auch das, was, also quasi so eine Egalität, die User an TikTok mögen, obwohl es dann wohl auch Shadowbanning gibt. Darüber müssen wir dann mal in der TikTok-Folge sprechen. Aber was viele UserInnen daran mögen, dass man eben dieselben Chancen hat, wie jemand, der schon sehr viele Follower hat, Leuten in den Feed gespült zu werden, wenn man halt einmal ein lustiges Video macht, ne? Ich wollte noch ein Beispiel erwähnen, nämlich den Song Super Lonely von Beanie und Gus Depperton. Ich glaube, der ist komplett nur über TikTok viral gegangen und hat irgendwie Beanie zu einem Star gemacht und über einen Tanz dazu. Und ich habe dann mal Social-Media-Recherche gemacht. Man kann bei TikTok ja nachsehen, wie oft einzelne Sounds für Videos verwendet worden sind. Bei Super Lonely sind das, Stand jetzt, 11 Millionen TikTok-Videos, die mit diesem Sound gemacht werden. Das ist, glaube ich, nicht der Rekord, aber es ist auf jeden Fall ziemlich viel.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch wieder so eine abstrakte Social-Media-Zahl, mit der ich absolut nichts anfangen kann. Was ist denn so viel bei TikTok? Ich habe die App mittlerweile runtergeschmissen, weil ich sie problematisch finde.
Also ich habe versucht rauszufinden, was die Nummer 1 ist in puncto Verwendung in wie vielen Videos. Es gibt aber leider da irgendwie bisher keine Listicles dazu. Da ist die App scheinbar zu jung. Aber ich habe das Höchste, was ich gefunden habe, war Savage von Beyoncé und Megan Thee Stallion, das waren, glaube ich, 30 Millionen oder so. Also 11 Millionen auf jeden Fall sehr viel.
Weil das ist für mich auch so ein TikTok-Hit. Also der Song ist auch geil, aber das ist für mich so der TikTok-Song eigentlich dieses Jahr gewesen bisher. Aber naja, ich hänge nicht auf der App rum. Ich bin alt.
Kommen wir vielleicht mal zurück zu dem Shadowbanning, diesem Aspekt, was du meintest. Das finde ich eigentlich sehr interessant. Ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass dass schon damals in den 70ern eigentlich Disco wie viele andere musikalische Richtungen seines Ursprungs beraubt wurde eigentlich, weil du am Ende, gerade Ende der 70er eigentlich nur noch plötzlich weiße Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, das rein aus Kommerzialisierungsgründen machen, einfach diese Musik benutzt haben, mit dem eigentlichen Ursprung Safer Spaces zu schaffen und der eigentlichen subkulturellen Szene hatte das da natürlich nichts mehr zu tun. Und ich würde die Behauptung aufstellen, dass in vielen Fällen, nicht immer, also es gibt vielleicht auch Jessie Ware's Album ist vielleicht auch so ein Beispiel, die auch als eindeutig Personalities verwendet hat für ihre Musikvideos, die aus dieser Szene kommen. Aber ansonsten hat das auch heute, glaube ich, viel damit zu tun, ich möchte einfach eine gewisse Ästhetik in meinem Sound haben. Mhm. Und nicht vielleicht groß was mit politischen Aspekten oder dergleichen. Mhm.
Ja, ich finde eine schöne Analogie oder vielleicht auch eher eine unschöne Analogie zwischen dem Shadowbanning von TikTok, wo man also vermutet, ich habe mich damit jetzt nicht eingehend mit beschäftigt, aber dass zum Beispiel bestimmte queere Content Creator oder schwarze Off-Color Content Creator Menschen weniger angezeigt werden, so ungefähr wie halt das Studio 54 aus den Safer Spaces für marginalisierte Communities dann das rote Seil am Einlass und den Türsteher, der geguckt hat, ob man auch irgendwie hübsch genug ist für den Club gemacht hat und damit die ganze Culture so ein bisschen verändert hat. Ist denn in der Musik mit Disco-Einflüssen, die wir heute hören, wir haben ja jetzt schon ein paar Namen genannt, steckt da noch ein Empowerment-Narrativ drin?
Tja, das ist ja so ein bisschen das, was ich gerade schon angezweifelt habe. Jon, wie stehst du dazu?
Es geht ja irgendwie in unserer Diskussion darum, dass Disco eine Antwort ist auf eine Krise, wenn du es so runterbrichst, so ein Eskapismus, wie ja gesagt wird, eine Flucht. Und deswegen wird diese Musik, glaube ich, einfach nicht als großartiges Medium benutzt, um irgendwelche Inhalte zu transportieren. Dafür kannst du halt andere Sachen hören.
Das stimmt. Also die Musik war ja damals auch nicht unbedingt inhaltlich politisch. Sie erwuchs halt nur irgendwie in bestimmten Räumen und aus bestimmten Communities.
Genau. Ja, und ich würde zum Beispiel halt auch sagen, also durch diese Disco-Geschichte sind ja auch erst so dieses Aneignen von dieser Kultur und sie dann halt groß zu vermarkten, sodass halt ein weißes Publikum dazu dann aufgrund von Käuferschichten und bla und anderen Situationen das dann größtenteils konsumiert hat und daraufhin vermarktet wurde, dieser ganze Krempel. Die Antwort da auf diese Entwicklung war ja dann Hip-Hop mit seinen Blockpartys zum Beispiel oder auch Punk, die sich dem dann halt verwehrt haben und dem was entgegengesetzt haben. Und ich finde es zum Beispiel bei Hip-Hop auch ganz häufig so, ja, man muss sich mal angucken, wo Hip-Hop herkommt. Es ging da immer um Message und Politik und so weiter. Das ist in meinen Augen etwas, was so europäische Musikwissenschaftler da im Nachhinein reingetragen haben. Aber in erster Linie ist es wie bei Disco auch, die waren nicht politisch, die wollten einfach nur machen, so, und wollten Spaß haben, so, und diese Party an sich, das ist etwas Politisches. Und ich finde, das wiederum hat man aber in Deutschland auch speziell jetzt bei Barrys oder Homies auch, so. Das ist ja nicht so, also die Leute gehen da jetzt nicht hin, weil sie irgendwie krass politisch sind, sondern sie gehen da ja hin, weil sie Party machen wollen, einfach, so. Also, natürlich ist das irgendwo ein Politikum und die Party ist dann ein etwas Politisches in dem Sinne, aber weißt du, bei Politik, da denkt man immer sofort an so Leute, die so Transparente malen und sich irgendwo mit einem Megafon hinstellen. Aber das sind ja eher Leute, die trotzdem irgendwie sich schick machen und dann irgendwie sich gut fühlen wollen und dann halt zu dem Beat abgehen. Also
kurze Erklärung für alle, die nicht aus Berlin kommen und auf den entsprechenden Partys unterwegs sind. Barrys und Homies, die Fionn gerade genamedropped hat, sind Hip-Hop-Party-Reihen in Berlin, die explizit versuchen, sich an ein Publikum zu richten, das nicht nur weiße Cis-Männer sind und sich da safe fühlen kann. Ich finde vielleicht noch den Punkt interessant, Popmusik aus Lateinamerika ist ja in den letzten Jahren auch auf dem aktuellen Popmarkt relativ groß gewesen. Also ich denke da, das ist jetzt alles so ein bisschen vage formuliert, weil ich mich da mit den Genrebegrifflichkeiten auch nicht so gut auskenne, aber so Leute wie J Balvin und Bad Bunny, die so junge Künstler sind, die da irgendwie einen relativ zeitgemäßen, aber trotzdem mit Bewusstsein für Reggaeton-Geschichte oder so einen Sound machen. Ja. Und die auch teilweise schon mit englischsprachigen Popstars kollaboriert haben und halt irgendwie, wo das ein bisschen mehr ist, als halt einmal im Jahr das Label sagt, wir brauchen einen Sommerhit und deswegen kommt auf den Justin Bieber-Song jetzt nochmal Daddy Yankee mit drauf oder so, ne? Also das I Like It von Cardi B ist wahrscheinlich das prägnanteste Beispiel. Es gab tatsächlich auch schon einen Song von Dua Lipa und J Balvin und Bad Bunny, der heißt Un Dia. Und ich habe mich gefragt, ob vielleicht, weil damals in den 70er Jahren auch Menschen mit puerto-ricanischem Hintergrund in New York schon Einfluss gehabt haben auf Disco-Musik. Was vielleicht interessant wäre, ne, Bad Bunny kommt auch aus Puerto Rico, wenn diese Stile auch auf dem aktuellen Popmusikmarkt zusammenfinden. Fionn, willst du das noch genauer erklären mit den New Yorkers? Du hast das ja im Vorgespräch schon erwähnt.
Also es ist ein Sammelbegriff für puerto-ricanische Einwanderer in New York. Und New Yorker ist, glaube ich, auch ein Begriff, der eher so von außen herangetragen wurde. Also es ist nichts, was irgendwie sich selbst den Stempel gegeben hat, sondern das ist halt eher so eine Entwicklung gewesen, die man dann im Nachhinein als solche katalogisiert hat. Und es ist halt eine Funkspielart gewesen, die halt eben mit lateinamerikanischen Elementen einen bestimmten Funk-Stil geprägt hat, der auch wiederum in den Disco Einfluss genommen hat, mit zum Beispiel dem etwas prominenteren Einsatz des E-Pianos anstelle der Gitarre und so weiter. Also dieses I Like It ist eigentlich ein relativ klassischer Latino-Song-Funk beeinflusst in der Nummer. So, weißt du, so dieses Ding, 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 Ding. Also keine Ahnung, ich kann jetzt gerade keine Latino-Melodie auf dem Klavier nachsingen, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Ja. Vielleicht bietet sich ja da eine Möglichkeit, ne, dass irgendwie in Kollaborationen irgendwie eine Parallele entsteht zu den Latin-Funk-Einflüssen auf Disco der 70er Jahre, wo vielleicht auch ein bisschen dann lateinamerikanische oder puerto-ricanische Identität drinsteckt oder so. Das war jetzt mein Gedanke zu der Frage.
Was mir währenddessen aufgefallen ist, weil du, Mattes, meintest, es gab dann so diese Momente, wir brauchen einen Sommerhit, wir legen so eine Art von Beater drunter. Dieses Gefühl habe ich jetzt auch ein bisschen bei diesem ganzen Disco-Ding, was gerade 2020 da, ne, an allen Ecken ist, weil oft wird einfach dieser Four-to-the-Floor-Beat runtergeknallt und jeder, der doch noch nie was damit zu tun hat, so sorry, kommt jetzt mit dem Disco-Song. Und nicht in allen Fällen habe ich das Gefühl, dass wirklich sich damit auseinandergesetzt wurde, was das musikalisch vielleicht noch ausmacht. So dieser Streicheransatz, so, da ist dann einfach ziemlich viel Disco, was einfach gerade knallen soll mit einem Beat, weil jetzt nochmal so ein Hit gebraucht wird, habe ich das Gefühl. Und jeder kommt damit an.
Ist halt die Frage, ob das gewollt ist. Ich habe ein Interview gelesen mit einer von den Songwriterinnen, die bei Dua Lipa schon an New Rules beteiligt war und dann auch an Don't Start Now. Ich habe gerade das Medium vergessen, wo ich das Interview gelesen habe. Ich glaube, bei Stereogum war es. Die erzählt hat, sie waren irgendwie, also sie und die anderen beiden Songwriter da im Team waren auf so einer trashigen 70er-Jahre-Disco-Party und sind dann am nächsten Morgen aufgewacht und haben sich gedacht, das ist ja so geile, tanzbare Musik, wir müssen Dua so einen Song schreiben. Und daraus ist dann Don't Start Now entstanden. Und sie spricht aber da auch davon, dass sie sich unsicher waren, ob das so gut funktionieren wird. Und deswegen so aus Vorsicht eher auch noch, was so die Synthies betrifft, eher noch so ein bisschen 80er-Jahre-Synthie-Pop mit drin haben. So ähnlich wie das bei The Weeknd ja auch voll ist, so diese Kombination, ne? Also sie meinte, dass sie eher aus Vorsicht quasi nicht die volle Kanne Disco, den Disco-Train gefahren haben. So wie man das bei Jessie Ware zum Beispiel eher findet, weil sie sich halt auch nicht bemüht, ein Mainstream-Popstar zu sein, wie das Dua Lipa ist, ne?
Ja. Richtig. Und ich habe schon den Eindruck, nachdem das jetzt bei Dua Lipa so gut funktioniert hat und auch Lady Gaga, auch wenn wir schon gesagt haben, vieles war auch 90er, aber sie hatte dann auch noch mehr extra Disco-Remixes von Rain on Me etc., dass dann schon viele auch gedacht haben, so hey, jetzt läuft es ja offenbar, ist ja schon der Beweis da, es läuft, wir machen jetzt auch mal sowas.
Ich wollte eigentlich noch, den Punkt fand ich eigentlich ganz spannend, wir haben ja schon mehrfach über Empowerment jetzt gesprochen und auch irgendwie über Musik, aber welche Rolle spielt denn eigentlich die Interpretin? Ich habe schon den Eindruck, dass durch diese Gesichtslosigkeit der Musik zum Beispiel die Rolle der Frau auch eine ganz andere geworden ist im Disco und wie veräußert sich das heute?
Ja gut, wobei haben wir jetzt schon gesagt, im Falle Dua Lipa oder Doja Cat oder was auch immer, im Gegensatz zu vorherigen Disco-Revivals eher im Bereich der elektronischen Musik, gibt es da Personas, die das tragen. Und es gab ja schon auch die Disco-Queens wie eine Donna Summer oder so, ne? Love to Love You Baby war auch direkt einer, in dem Donna Summer recht explizit über Sex aus einer weiblichen Perspektive gesungen hat und so ins Mikrofon gestöhnt hat die ganze Zeit. Wir haben ja in der Webfolge erst festgestellt, dass man für sowas heute noch Backlash bekommen kann als Frau, als schwarze Frau. Und Donna Summer hat das 1974 schon gemacht.
Es gibt auch einen, ich glaube, einen deutschen Schlager, auch aus den 70ern. Ich glaube, es ist auch ein Disco-Song. Keine Sorge, Mama, die Kinder krieg immer noch ich. Und da geht's halt darum, dass die Frau auch emanzipiert ist und der Mann jetzt den Haushalt macht. Also Aufgaben, die eigentlich einer Frau zugedacht waren in dieser Zeit, übt jetzt der Mann aus. Und sie sagt aber auf dem Song, keine Sorge, ist zwar alles jetzt ein bisschen anders, aber die Kinder krieg ja trotzdem immer noch ich. Also das ist irgendwie schon auch, finde ich, im Vergleich zu dem, was jetzt gerade stattfindet, also
ich muss ein bisschen dazu sagen, was mir jetzt schwerfällt, das besonders feministisch zu sehen, warum ist das vielleicht in dem Fall von Donna Summer war, die dann irgendwie als eine, wenn nicht sogar als die erste Frau in einem Song gestöhnt hat und überhaupt dieses Aufkommen an weiblichen Stars durch Disco. Mhm. Das war damals natürlich noch was Neues in einer sehr, sehr männlich dominierten Musikbranche und auch in der Zeit, wo Rock sehr groß war und diese Rockmännerpose. Der Fakt an sich jetzt, dass ich einen Female Act habe, der jetzt einen Disco-Song, das an sich ist ja heute nicht mehr in dem Sinne so, ich meine, auch da ist noch viel zu tun, aber dieses Aufkommen von Frauen an sich ist jetzt kein feministischer Moment. Wisst ihr, was ich meine? Und dadurch, dass jetzt die Songs, ich habe jetzt keinen in Erinnerung, der explizit mit feministischen Lyrics spielt, sehe ich darin jetzt vielleicht nicht diese Kraft, kann ja noch kommen, habe ich jetzt keinen Disco-Song im Kopf, wo ich denke, der hat jetzt ein an sich feministisches Potenzial.
Also, ich finde, wir haben schon sehr viele weibliche Artists auf jeden Fall genannt. Das ist irgendwie auffällig. Dua Lipa, Lady Gaga, Doja Cat, Jessie Ware, Miley Cyrus, Kim Petras, Selena Gomez, Katy Perry, Kylie Minogue. Aber nicht unbedingt auffallend viele schwarze Frauen zum Beispiel. Und es geht ja auch in Don't Start Now von Dua Lipa zum Beispiel um einen Typen, der wieder angekrochen kommt, aber jetzt nicht unbedingt sonderlich stark um Sexualität oder das eigene Selbstbewusstsein oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, dass diese inhaltliche Connection da irgendwie nicht so ganz da ist. Was uns vielleicht zu dem Punkt führt, inwiefern diese Sounds denn doch anders sind als das, was in den 70ern passiert ist oder inwiefern sie es weiterentwickeln. Also ich habe ja schon erwähnt, dass zum Beispiel aus Vorsicht bei Dua Lipa durchaus eben in den Synthesizern im Hintergrund irgendwie dann andere Einflüsse mit drin waren. Bei The Weeknd ist das sowieso immer irgendwie so ein Ding zwischen 70er und 80er Jahren. Auch bei Say So von Doja Cat. Ja, es ist die Four to the Floor drin und das Sample und so. Und in den Synthes denkt man dann aber doch wieder eher an die 80er. Was vielleicht ja auch dazu führt, dass die Songs von der Ästhetik her nicht ganz so hedonistisch, irgendwie sich auslebend, freiheitlich selbstbewusst sind, sondern da so eine kleine Melancholie irgendwie noch mit drin schwingt, die irgendwie dann so eher zu zeitgemäßer Popmusik passt, weil die 80er Jahre ja, da so lange so einflussreich gewesen sind, ne? So vielleicht, ja.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass halt Disco doch auch in den 70ern schon auch so ein bisschen realitätsverweigernd war einfach. Was, diese Disco Demolition Night haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich habe überlegt, ist das eigentlich rassistisch gewesen?
Ist eine komplizierte Frage. Ich habe da auch irgendwie so ein paar Beiträge noch zu gelesen. Also viele Menschen sind ganz klar der Meinung, dass das oder dass das Disco Sucks Movement an sich viel rassistisch und homophob war, weil die weißen Dudes halt das Gefühl hatten, so, yo, die nehmen uns hier irgendwie den Platz an der Sonne weg. Aber dieser Radio-DJ zum
Platz an der Sonne,
ja, okay. Stimmt. aber dieser Radio-DJ zum Beispiel hat von sich behauptet selber natürlich so, nee, es war einfach nur eine PR-Aktion und er mochte kein Disco und hat sich über die Politik da gar keine Gedanken gemacht. Ja, beides wahrscheinlich, ne?
Man muss natürlich noch dazu sagen, dass Disco, das Großwerden von Disco auch mit einem extremen Machtverlust von Radio an sich zu tun hatte, weil einherging, weil das, was groß wurde und erstmal gechartet ist, das ging am Anfang, da waren DJs, die Influencer. Das war nicht, dass das im Radio gespielt wurde und das kann auch ein gewisser Ausdruck von Machtverlust in dem Sinne sein und dann weitergefüttert durch Rassismus und dergleichen, ja.
Ja. Wir kommen zu unseren Songs der Woche. Habt ihr viel gute Musik gehört diese Woche, ihr beiden?
Es ging so.
Ging so? Also, wie?
Was hast denn du? Erzähl mal. Ich habe so das Gefühl, weiß nicht, ich bin momentan nicht ganz so gehypt.
Ich habe ziemlich viel Musik gehört, aber auch querbeet. Also, ja. Weiß nicht, das A$AP Ferg Mixtape habe ich gehört, das Sylvan Esso Album habe ich gehört, das Erotic Toy Records Album habe ich gehört. Ich habe eine Hamburger Dream Pop Elektro-Künstlerin gefunden, die heißt Kuko, die erscheint bei Farhot auf dem Label. Ja, ich habe so ein paar Sachen auf jeden Fall diese Woche gehört.
Ich hatte doch auch ein paar Sachen, aber Carina, wenn das bei dir so spärlich war, dann fangen wir doch vielleicht bei dir an mit dem Song, der dich trotzdem am meisten begeistern konnte.
Ja, ich sag spärlich und dann ist eigentlich der Song der Woche doch mal in zwei Geschichten eingeteilt, weil es mit noch einem anderen Song zu tun hat. Vielleicht war es doch gar nicht so wenig. Ich hab Freitag, weil ich zur Quarantäne verdammt bin, habe ich Musik gehört und dann das Album Galore von Oclou gehört, eine französische Künstlerin. Das heißt, wie gesagt, Galore und davon bringt sie klassische Musik, ihre klassische Musikausbildung zusammen mit der Ästhetik dessen, was Mattes so als Deconstructed Club Music wahrscheinlich nennen würde.
Nee, es ist ja nicht alles Deconstructed Club Music. Also diese Piece, es gibt ja auch den Begriff Hyperpop zum Beispiel, der auf PC Music oder auch auf so Sachen wie 100 Gags und so angewandt wird. Und dann gibt es natürlich Sachen, die so zwischen Dekonstruktion und diesem schnellen, gepitchten Hyperpop-Bassmusikrahmen bewegen. Aber man muss das schon so ein bisschen unterscheiden. Wahrscheinlich ist Oclou eher Bereich Hyperpop.
Sie hat auf jeden Fall hat sie einen Song, den ich sehr gut fand, mit AJ Cook von PC Music und dem Hyperpop Duo Easy Fun, der heißt Girl on My Throne und der ist featuring KCMQ. Und daraufhin, der hat mich überhaupt veranlasst, der Song, deswegen erwähne ich ihn mal nachzuschauen, wer KCMQ eigentlich ist. Ich hatte den neulich auch mal in so einer Auswertung von Songs, die ich irgendwie in den letzten 4 Wochen besonders oft gehört habe, meinte, also ich kenne den gar nicht, das kann nicht sein, das stimmt hier alles nicht. Ich kenne den aber tatsächlich doch, weil ich nämlich ständig Candy Boy von ihm gehört habe. Und das ist mir dann Freitag bewusst geworden wieder und dann habe ich nur noch diesen Song gehört. Der gefällt mir besonders, weil der ganz hervorragend nach so 90er-Disco, da haben wir die Connection, mit Boyband-Glamour so vereint. Candy Boy klingt so ein bisschen, als sei NSYNC auf der Love Parade irgendwie gelandet und treten jetzt irgendwie bei Instagram live auf mit so einem Filter, wo Herzchen gesprüht werden und irgendwer hat noch Häschenohren oder was auch immer. Aber ich finde das ganz interessant, wie so das Catchieste aus 90er oder Millennium-Pop so auf den Kern heruntergebrochen wird und dann in so einen Hyper-Pop Gewand gepackt wird und der Refrain ist unfassbar catchy und ja, das ganze Album ist außerdem auch ein ziemlich gutes Statement gegen heteronormative Standards von dem Song bis zum Cover. Deswegen sollte man sich das mal anhören. KCMQ, Candy Boy.
Nice. Ich mache einfach mal die zwei, weil Fionn ja so eine ergiebige Musikwoche hatte. Da sind wir sehr gespannt.
Es ist gar nicht so spannend. Das macht Teaser, das ist doch nicht so blöd hier.
Ja, damit die Leute bis zur letzten Minute des Podcasts dranbleiben. Mein Song der Woche ist von 106.never und heißt Long Road Home. Wer 106.never nicht kennt, das ist ein Produzent elektronischer Musik und inzwischen auch Filmkomponist aus den USA. Angefangen um 2007 mit so experimentellen Soundscape-Sachen und nach ist es dann ein bisschen poppiger geworden. Seit 2013 ist er bei Warp Records zu Hause. Warp Records, wissen wir, ganz wichtige Heimat von so Avantgarde-Pop wie von FX Twin, Flying Lotus, Danny Brown und so weiter und so fort. Wir haben auch über 106.never produzierte Songs schon mal gesprochen hier im Podcast. Der war nämlich auch am letzten The Weeknd-Album beteiligt. Und Filmscores hat er, wie gesagt, inzwischen auch produziert für die letzten beiden Filme der Safdie-Brüder, Good Time und Uncut Gems. Alle Filmfans sollten die auf jeden Fall kennen. Nee, sollten sie nicht kennen, aber denen würde ich sie empfehlen. Tolle Filme mit tollen Soundtracks. Und in einem Monat erscheint sein neues Album, das heißt Magic 106.never. Und am Freitag gab es den ersten Vorgeschmack dazu, unter anderem den Song Long Road Home. Und der Song ist, auch wenn das so ein bisschen corny klingt, eine Reise. Der ist Pressetext, Mattes. Der ist orchestral, der ist elektronisch, der klingt mal wie der Soundtrack zu einem Spaghetti-Western und dann kommen wieder irgendwie so Chöre von Vocoder-Effekten rein und damit kriegt man mich ja eh immer. Es passiert total viel und trotzdem ist das sehr elegisch von der Stimmung her. Ja, toller Song, macht mir Bock auf das Album und es sind weibliche Gastvocals drauf und wollt ihr mal raten, von wem?
Caroline Polachek.
Richtig. Nein. Geil. Das war mir auch tatsächlich gar nicht bewusst. Also es ist nicht so, als wenn wir uns bemühen, so jedes Caroline Polachek-Release hier unterzubringen. Ich habe den Song gepickt für Song der Woche und dann gelesen, natürlich sind die Vocals von Caroline Polachek.
Oh, ich will sofort hören.
Gut. Fionn, grande Finale. Was ist dein Song der Woche?
Grande Finale. Ey, ich habe einen obvious Pick. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, dass ihr beide immer so relativ nischige Sachen euch raussucht oder so Sachen, die halt noch nicht so populär sind und ich immer so der Mann fürs Grobe bin. Das hat auch so ein bisschen... Das hat aber auch tatsächlich so ein bisschen Ansage, weil ich es halt irgendwie, ich finde es immer schade, dass sich so auch unter Journalisten und so Musikauskennern schiebt man sich dann immer so die möglichst unbekannten Nummern gegenseitig zu und so nach dem Motto, hier, hör mal, kennst du eh nicht, so
auf dem Level.
Na, Moment, ja. Ich will euch damit gar nichts unterstellen, nur das ist ja so eine Dynamik, die einfach so davor herrscht. Deswegen ist mein Song der Woche von Alicia Keys.
Geil.
Ich war Anfang des Jahres bei der Listening Session von Alicia Keys. Alicia Keys war nämlich, um ihr Album vorzustellen, exklusiv in Berlin und hat im Meistersaal am Leipziger Platz in Berlin, wo früher ein Tonstudio war, nämlich die Hansa Studios, hat dort 5 oder 6 Songs ihres Albums damals vorgestellt. Das ist ja dann, sollte Ende April erscheinen, ist dann ja verschoben worden aufgrund widerer Umstände. Und das Ich bin da nicht hingegangen, weil ich mir viel dolle, tolle neue Musik von Alicia Keys versprochen habe, sondern ich bin da hingegangen, weil ich Alicia Keys sehen wollte, weil ich 5 Meter von ihr entfernt sitzen wollte und genau das habe ich getan. Und sie hat dann da, ihr kennt ja diese Listening Sessions wahrscheinlich, also steht ja dann der Künstler und auf so einer großen Anlage und drückt auf Play und sie hat dann da so 5 Sätze immer zu ihren Songs gesagt, das war sehr schön. Und am Ende hat sie sich aber natürlich auch hinreißen lassen, sich an den dort für sie bereitgestellten Flügel zu setzen und dann hat sie noch, ich glaube, Falling gespielt und die erste Strophe von Empire State of Mind.
No.
Und hat da auch nicht gesungen in New York, sondern sie hat natürlich in Berlin gesungen und da hatte sie mich natürlich, obwohl das super cheesy ist einfach so. Aber Alicia Keys darf das, sie ist eine sehr charismatische Person, also wirklich sehr charismatisch und daran habe ich mich erinnert, weil mir damals der Song schon aufgefallen ist und ich ihn jetzt beim Hören des Albums, das am Freitag erschienen ist, das heißt Alicia, auch wieder ins Herz geschlossen, ist der Song Authors of Forever. Und zwar, weil er weder eine Popballade im klassischen Sinne ist, so wie man sie von Alicia Keys quasi erwarten würde, so ein bisschen wie No One oder was waren noch andere Hits von ihr, ich habe gerade keine im Ohr.
This God is on fire!
Ja, genau. Ja, genau. Weißt du, ja, genau so Stadion-Dinger irgendwie, sondern das ist ein sehr geradliniger R&B-Song, der auch eine sehr klassische 90er Jahre, 2000er Struktur hat. Also es existieren quasi keine Trap-Elemente und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass dieser Ästhetik irgendwie gar nicht mehr so krass benutzt und so selbstbewusst eingesetzt wird, sondern entweder du machst halt so Retro oder du machst halt so ein Jung und das ist dann halt meistens so mit 808 Slides und irgendwie so einem Hi-Hat-Gewitter und hast du nicht gesehen, aber es gibt irgendwie keinen klassischen R&B-Song wie R&B vor Trap quasi geklungen hat mehr und deswegen habe ich diesen Song gepickt, weil er genau das ist und er ist super.
Mm. Ich glaube, wir haben noch nie so viel gesungen wie in dieser Episode. Das ist auch schön für den Jubiläums-Podcast. Und vielleicht kann man am Ende der 20. Folge hier in Bezug auf Jons Selbstbeschreibung als Mann fürs Grobe einmal festhalten, dieser Podcast soll definitiv auch ein Statement gegen die reine prätentiöse Rumdiggerei sein. Deswegen machen wir ja so ausführliche Episoden zu Katy Perry, zu Lady Gaga und so weiter. Und beim Song der Woche hauen wir dann vielleicht doch hier und da mal den Auskenner-Tipp raus. Freunde, Freundinnen und Freunde, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt an dieser Folge. Fionn und Carina, ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Ich trinke jetzt meinen Sekt aus.
Auf die nächsten 20, bis zum nächsten Mal.
Auf die nächsten 20. Genau, macht keinen Quatsch, hört ganz viel Musik, werdet gesund oder bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!
Fionn, sing noch mal deinen Ohrwurm.
Yes, sir. I can boogie.